Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 2 Tage vor der Bundestagswahl kämpfen die Parteien weiter um jede Stimme. Alle werben um unentschlossene Wähler. Umfragen zufolge hat sich etwa 1/3 aller Stimmberechtigten noch nicht entschieden. Politiker von CDU und CSU warnen trotz der für die Union günstigen Prognosen vor Selbstüberschätzung. Die SPD versucht noch mit konkreten Vorschlägen zu punkten. Die kleineren Parteien konkurrieren um Platz 3.
Berlin-Mitte am Nachmittag. Die Linke macht den Anfang beim Wahlkampf-Endspurt. Spitzenkandidatin Wagenknecht kritisiert die Rentenpolitik von Union und SPD.
Ich finde es auch wirklich blamabel, dass heutzutage der einzige Unterschied zwischen SPD und CDU offensichtlich nur noch ist, ob man die Rente weiter kürzt oder ob man sich mit dem heutigen Zustand abfindet, wo immerhin auch schon jeder 6. Rentner in Armut lebt.
Die FDP mit großer Wahrscheinlichkeit wieder im Bundestag. Auch eine Regierungsbeteiligung ist denkbar. Für Spitzenkandidat Lindner aber nur, wenn er dort viele liberale Inhalte umsetzen könnte.
Wenn wir gezwungen werden sollen, unsere Grundsätze zu verraten, gehen wir nicht in eine Regierung, sondern werden wir Oppositionsarbeit leisten, weil es kann nicht sein, dass die FDP als eine bürgerlich vernünftige Option in der Regierung verschlissen wird.
Diese Bilder sind vom vergangenen Mittwoch. Die AfD-Spitzenkandidaten haben keine öffentlichen Termine mehr bis Sonntag. In ihrem Wahlprogramm bezeichnet die AfD Homosexuelle als laute Minderheit. Auf den letzten Wahlkampfmetern macht sie sich trotzdem Sorgen um deren Sicherheit.
Den Schwulen und Lesben in diesem Land kann es am Ende des Tages völlig egal sein, ob ihre Beziehung eingetragene Lebenspartnerschaft heißt oder Ehe, wenn sie sich kaum noch Arm in Arm auf die Straßen trauen können.
Die AfD im Bundestag, damit wollen sich die Grünen noch nicht abfinden. Sie setzen auf eine hohe Wahlbeteiligung.
Dass Leute, die offen rechtsradikal agieren, im nächsten Deutschen Bundestag sitzen könnten. Deshalb unbedingt zur Wahl gehen. Allen sagen, bei dieser Wahl kommt es jetzt wirklich drauf an. Und wir haben ein Angebot, welche Partei das sein könnte im demokratischen Spektrum. Selbstverständlich Bündnis 90 Die Grünen.
Die SPD setzt weiter auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Kanzlerkandidat Schulz fordert stabile Renten und einen neuen Generationenvertrag und kritisiert den Wahlkampf der Union.
Ich muss auf meinen Wahlveranstaltungen immer 2 Reden halten. Ich muss das Programm der SPD vortragen und dann muss ich auch noch das Programm der CDU vortragen, damit die Menschen wissen, was die wollen, weil die sagen ja nichts. Und deshalb muss ich euch mal sagen, was sie bei der Rente wollen. Gar nichts.
In München demonstrieren CDU und CSU Geschlossenheit. Gemeinsamer Wahlkampfabschluss. Nicht selbstverständlich nach den Streitigkeiten in der vergangenen Wahlperiode. Merkel bekommt aber kräftigen Gegenwind.
Horst Seehofer und ich und der Spitzenkandidat Joachim Herrmann, wir sind uns über eine Sache einig. Mit Pfeifen und mit Brüllen wird man die Zukunft Deutschlands mit Sicherheit nicht gestalten.
Bis Sonntag konzentrieren sich die Parteien besonders auf die noch unentschlossenen Wählerinnen und Wähler. Davon gibt es dieses Mal offenbar besonders viele.
Eine Einschätzung des Wahlkampf-Endspurts jetzt von Tina Hassel aus unserem Hauptstadtbüro.
Wenn die Kanzlerin selbst bei der Abschlusskundgebung gegen Pfiffe und Buhrufe anreden muss, wie so oft in diesem Wahlkampf, beweist das nur, wie sehr unter der wirtschaftlich florierenden Oberfläche es gärt und brodelt. Langweilig war dieser Wahlkampf wirklich nicht. Der Wettstreit zwischen Merkel und ihrem Herausforderer blieb zwar weitgehend aus, auch wenn Schulz es immer wieder versuchte. Es waren die sogenannten Kleinen, die dem demokratischen Schlagabtausch Sauerstoff zuführten. Und die Wähler selber, die soziale Missstände wie die in der Pflege, erst mit ihren Fragen in die Debatte drückten. Wie stark zieht die AfD tatsächlich in den Bundestag ein und wie sehr verändert dies die politische Kultur? Auch diese Fragen beherrschen die letzten beiden Tage, bevor die Wähler das Sagen haben. Der Wahlkampf ist offiziell vorbei, doch gekämpft wird bis zur letzten Sekunde. Denn vor allem für die etablierten Parteien kommt es nun darauf an, wie stark sie ihre Anhänger tatsächlich mobilisieren können. Zurück zu Judith Rakers.
Der Bundesrat hat heute in der letzten Sitzung vor der Wahl noch einmal Gesetze der Großen Koalition passieren lassen. Im Fokus standen Verkehrsdelikte. So wird das Hantieren mit Handys am Steuer härter geahndet. Höhere Bußgelder muss auch zahlen, wer bei Staus keine Rettungsgasse bildet. Härtere Strafen drohen zudem bei illegalen Autorennen.
Berlin-Zentrum unweit der Gedächtniskirche. Einem Trümmerfeld gleicht im Frühjahr 2016 die bekannte Einkaufsstraße am Tauentzien. Bei einem illegalen Autorennen prallen zwei Raser mit einem unbeteiligten Autofahrer zusammen. Der stirbt. Folgen massiver Fälle von Raserei, die den Bundesrat zum Handeln veranlassten.
Es sind vor allem junge Leute, die ja denken, es ist ein Kavaliersdelikt. Wir fahren halt Rennen in der Stadt. Aber die vielen tödlichen Unfälle, die wir erlebt haben, die man auch fast namentlich an Personen benennen kann in den Städten, die machen uns deutlich, da hat sich etwas verändert und darauf muss das Recht reagieren.
2 Jahre Gefängnis drohen künftig dem, der sich an solchen Rennen beteiligt. Auch der verbotenen Handynutzung am Steuer begegnet der Staat mit mehr Härte. Waren bisher nur 60 Euro und 1 Punkt in Flensburg fällig, sind es künftig bis zu 200 Euro und 2 Punkte.
Jeder kann sich ausrechnen, wie viel Meter er zurücklegt, wenn er auch nur 2 Sekunden aufs Handy schaut und nicht auf die Straße. Das ist eine hohe Gefährdung, viel größer als alles andere, was wir im Auto machen. Deswegen muss da eine härtere Strafe kommen. Die Menschen sehen es offenbar leider sonst nicht ein.
Der Bundestag hatte die Verschärfungen bereits beschlossen. Über den Bundesrat gaben die Länder nun grünes Licht.
Nordkorea und die USA überziehen sich gegenseitig weiter mit Kriegsrhetorik und persönlichen Attacken. Das Regime in Pjöngjang drohte den USA heute mit dem Test einer Wasserstoffbombe über dem Pazifik. Zuvor hatte US-Präsident Trump Nordkorea mit totaler Zerstörung gedroht und weitere Sanktionen verhängt.
Auf Pjöngjangs Straßen verfolgen sie, wie Kim Jong-un auf die Drohungen des US-Präsidenten reagiert. Nordkoreas Staatsfernsehen zeigt nur ein Foto des Diktators, das der Trump direkt anspricht, extrem ungewöhnlich. In der auch auf Englisch verbreiteten Erklärung nennt Kim den US-Präsidenten einen geistig umnachteten, senilen Amerikaner, den er sicher und endgültig mit Feuer zähmen werde. Trump habe ihn und sein Land vor den Augen der Welt beleidigt und die wildeste Kriegserklärung der Geschichte abgegeben. Die Gegenmaßnahmen Nordkoreas würden kompromisslos sein. Donald Trump erwidert auf Twitter, Kim Jong-un, der offensichtlich ein Verrückter ist und dem es nichts ausmacht, seine eigenen Leute verhungern zu lassen, wird geprüft wie niemals zuvor. Nordkoreas Außenminister hatte gestern Abend in New York erklärt, er kenne Kims Absichten nicht. Aber ich denke, es könnte ein Wasserstoffbombentest von beispiellosem Ausmaß, vielleicht über den Pazifik sein. Aber die Entscheidung liegt bei unserem Führer. Außenminister Tillerson reagierte auf diese jüngste Drohung der Nordkoreaner. Was würden Sie tun, wenn Pjöngjang diese Wasserstoffbombe wirklich zündet, fragt der Moderator. Wir werden unsere diplomatischen Bemühungen fortsetzen, aber alle militärischen Optionen liegen auf dem Tisch. Das verbale Wettrüsten zwischen Washington und Pjöngjang geht weiter und bereitet weltweit Sorgen.
Auch der Iran reagierte heute indirekt auf Kritik aus den USA. Präsident Rouhani kündigte auf einer Parade in Teheran an, das Militär zu verstärken und das Raketenprogramm auszubauen. Dafür werde sein Land niemanden um Erlaubnis bitten. US-Präsident Trump hatte den Iran auf der UN-Vollversammlung als destabilisierende Kraft in der Region angeprangert und das Atomabkommen mit Teheran in Frage gestellt. Die britische Premierministerin May will mehr Zeit dafür, den EU-Austritt ihres Landes umzusetzen. In einer Grundsatzrede in Florenz schlug sie heute eine befristete Übergangsphase nach dem Brexit von etwa 2 Jahren vor. May deutete an, dass ihr Land während dieser Zeit Beiträge in den EU-Haushalt zahlen könnte. Großbritannien wird die EU im März 2019 verlassen.
Blitzausflug ins historische Herz Europas. Britanniens Premierministerin hat Florenz gewählt für ihren Versuch, den zähen Brexit-Verhandlungen wieder neues Leben einzuhauchen. Tief und besonders sollen die Beziehungen werden. Die Tonlage ist freundlich. Dann bestätigt sie, Großbritannien will auf Raten aussteigen. Von einer rund 2-jährigen Übergangsphase nach dem Brexit im März 2019 spricht May. Wir wollen eine Garantie, die der Wirtschaft und den Menschen Sicherheit bringt, um sich hinreichend genug auf Veränderungen vorzubereiten. Und es soll die Garantie geben, dass diese Übergangsphase zeitlich begrenzt ist, dass alle sicher sein können, sie geht nicht ewig. Vor allem die Rechte der in Großbritannien lebenden EU-Bürger ein Stolperstein in den Verhandlungen. May geht auf Brüssel zu, verspricht bei Streitigkeiten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes zu berücksichtigen. An alle sage ich, wir wollen, dass sie bleiben. Wir schätzen sie und wir danken ihnen für ihren Beitrag für unser Land. Finanziellen Verpflichtungen wolle ihr Land nachkommen, Zahlen und Details aber nennt sie nicht in Florenz. Aber vor allem ums Geld wird es gehen, weil am Montag in Brüssel die Verhandler aufeinandertreffen. EU-Chefunterhändler Barnier sprach heute von einem konstruktiven Ansatz. Aber jetzt müsste es konkreter werden, auch um den Weg freizumachen für neue Handelsgespräche, auf die London so dringlich pocht.
Trotz landesweiter Proteste der Gewerkschaft ist in Frankreich die umstrittene Arbeitsmarktreform auf den Weg gebracht worden. Präsident Macron sagte bei der Unterzeichnung in Paris, er wolle damit die Wirtschaft seines Landes wieder ankurbeln. Dazu soll unter anderem der Kündigungsschutz gelockert werden. Macron sieht die Reform als nötigen Schritt gegen die hohe Arbeitslosigkeit. Gegen die geplante Fusion von ThyssenKrupp mit dem Konkurrenten Tata Steel haben in Bochum rund 7.000 Beschäftigte protestiert. Sie befürchten, dass deutlich mehr Arbeitsplätze verloren gehen als angekündigt. Durch die Fusion sollen bis zu 4.000 Jobs wegfallen, 2.000 davon bei ThyssenKrupp. Die Mitarbeiter empört auch der Plan, den neuen Firmensitz in die Niederlande zu verlegen.
Ihre letzte Stunde hat zwar noch nicht geschlagen, aber im Ruhrgebiet treibt die Angst die Stahlarbeiter auf die Straße. Wenn ThyssenKrupp und Tata ihre Stahlbereiche verschmelzen, fallen Arbeitsplätze weg. Mindestens 2.000 allein in Deutschland. Und möglicherweise werden dann auch kleinere Werke, wie hier in Bochum, ganz geschlossen. Das Erbe der alten Stahlbarone, das Erbe von Vaterfiguren wie Krupp-Manager Beitz sei in Gefahr. Das Feindbild ist er, Heinrich Hiesinger, der ThyssenKrupp-Chef, der den Hauptsitz des neuen Gemeinschaftsunternehmens nach Amsterdam verlegen will. Protest kommt auch aus der Politik.
Ich hasse es. Immer wieder passiert es. Die verlagern ihre Firmensitze in Ausland, um Steuern zu sparen und die Mitbestimmung klein zu kriegen.
Hiesinger muss auch wissen, dass er in der Frage absolut transparent sein muss, dass es nur zusammen mit IG Metall und Betriebsräten geht. Wir sind hier im Bereich der Montanmitbestimmung und das kann man nicht gegen die Belegschaft, sondern muss man mit den Belegschaften entscheiden.
Dank dieser Mitbestimmungsrechte sind Arbeitnehmer in der Kohle- und Stahlindustrie stark in den Aufsichtsräten vertreten. Sie will der ThyssenKrupp-Vorstand bei einer Sitzung am Wochenende von seinen Plänen überzeugen.
In Mexiko geht die Suche nach Überlebenden des schweren Erdbebens weiter. Die Zahl der Toten ist auf mehr als 280 gestiegen. Wie hier in Mexiko-Stadt suchen noch immer Zehntausende Helfer nach Verschütteten. Die Chancen auf Rettung sinken stündlich. Das Beben der Stärke 7,1 hatte Dienstagmittag vor allem die Hauptstadt und die umliegenden Bundesstaaten Morelos und Pueblo getroffen und hunderte Gebäude zum Einsturz gebracht. Im Zentrum der Suche stand gestern ein Mädchen namens Frida. Sie war angeblich in ihrer Schule verschüttet worden. Mexikanische TV-Sender übertrugen stundenlang live, auch die Tagesschau berichtete. Doch inzwischen hat sich herausgestellt, das Mädchen gibt es nicht. Mehr dazu von unseren Faktenfindern in der Tagesschau-App.
Hurricane Maria zieht weiter durch die Karibik. Der Wirbelsturm bewegt sich jetzt in Richtung der Turks- und Caicos-Inseln. Zuvor hatte Maria auf Puerto Rico schwere Schäden angerichtet. Dort starben nach Behördenangaben mindestens 6 Menschen. Millionen haben keinen Strom, weil quasi alle Oberleitungen zerstört sind. Auch auf der Insel Dominica hatte der Sturm schwere Schäden hinterlassen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 23. September.
Geringe Luftdruckunterschiede sorgen für ruhiges Herbstwetter. Ein Tief über Polen bringt im Osten Deutschlands allerdings teilweise kräftigen Regen. Heute Nacht funkeln im Süden und Nordosten oft die Sterne, sonst teils klar, teils bewölkt und es gibt einzelne Schauer. Häufig bildet sich Nebel, der sich morgen zäh halten kann. Ansonsten eine Mischung aus Sonne und Wolken. Im Westen können sich ein paar Schauer, vereinzelt auch Gewitter entwickeln. Im Osten fällt später mitunter kräftiger Regen. Heute Nacht in Ostfriesland bis 13, an den Alpen nur 3 Grad. Morgen in der Oberlausitz bis 14, im Markgräfler Land bis 22 Grad. Am Sonntag im Nordosten und Südwesten teilweise freundlich, dazwischen viele Wolken und gebietsweise Regen. Die neue Woche beginnt wechselhaft, aber am Dienstag wird es wieder etwas freundlicher.
Um 21.45 Uhr hat Pinar Atalay diese Tagesthemen für Sie. Kandidaten im Endspurt, der Wahlkampfabschluss und Horn unter Hammer. Südafrika streitet über den Schutz von Nashörnern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.